ARD.
Der Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
Mit Doris Renk. Ich grüße Sie.
Ich finde einfach den Beruf als Hebamme was so Besonderes.
Ich finde es einfach total schön, so am Lebensanfang mit dabei zu sein.
Ja, der letzten Geburt waren wir einfach viel alleine und diesmal erhoffe ich mir einfach, dass man immer jemand da hat.
Ich habe im vierten Monat angefangen, eine Hebamme zu suchen und nach dem fünften oder sechsten Anruf hieß es dann, ja, sie sind schon viel zu spät dran.
Wir möchten, dass es wieder ein Beruf wird, von dem man auskömmlich leben kann.
Die erlernen quasi, was ist eine vaginale Untersuchung, wie funktioniert Geburt.
Da haben wir das Kind in diesem Rohbau zur Welt gebracht.
Hebamme ist einer der ältesten und wichtigsten Berufe der Menschheitsgeschichte. Aber die Wertschätzung für die Leistungen der Hebammen könnte weitaus besser sein. Inzwischen kann man Hebammenwissenschaft an Fachhochschulen und Universitäten studieren. Die Akademisierung eröffnet neue Möglichkeiten. Gleichzeitig führen schlechte Bezahlungen und schlechte Arbeitsbedingungen dazu, dass viele Hebammen nach ein paar Jahren im Beruf aufgeben. Das führt dazu, dass es in Deutschland in vielen Regionen einen Mangel in der Versorgung von Schwangeren, Gebärenden und Wöchnerinnen gibt. Noch dazu haben viele Kliniken gar keine Geburtshilfestation mehr. Was gut und was viel besser laufen könnte in der Geburtshilfe, darüber wollen wir reden. Schwere Geburt, was Hebammen und Mütter verdienen, so haben wir getitelt. Und das Verdienen ist in doppeltem Sinne zu verstehen, nicht nur monetär. Auch diese Sendung finden Sie in der ARD Audiothek. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Eine Geburt darf von einer Hebamme alleine betreut werden. Alleine von einem Arzt oder einer Ärztin, nur in Notfällen. Hebammen sind enorm wichtig für einen gelungenen Geburtsverlauf, daran gibt es also keinen Zweifel. Aber nicht jede Frau kommt in den Genuss einer 1:1 Betreuung durch eine Hebamme. Und nicht jede kann oder will in einem Geburtshaus entbinden. Aber an manchen Orten gibt es eine sehr gute Zusammenarbeit zwischen freien Hebammen und der zuständigen Klinik. Luise Binder mit einem Beispiel aus Leipzig und das beginnt im Kreissaal und da hört man schon, dass diese Geburtszimmer nicht auf den ersten Blick Wohlfühlatmosphäre vermitteln.
Oder jetzt erstmal ist nur ein Kreißsaal besetzt, das kann sich ja auch mal ändern. Ja, Kreißsaal 2 ist mein Lieblingskreißsaal, aber macht nichts, wir können den hier nehmen.
Annette Heidmann im Bese betritt einen geräumigen Raum. Helle Wände, roter Linoleumboden und leicht abgedunkelte Fenster.
Das habe ich am Anfang immer gedacht, wie soll man sich hier drin das höhlich gemütlich machen, aber... Geht total gut, weil zumindest das Licht ist dann ganz schön auch.
Heidmann im Biese ist Hebamme. Sie leitet ein Leipziger Geburtshaus. Aus dem Bauch heraus hat sie es mit einem Augenzwinkern genannt. Heute begleitet sie ihre Klientin zur Geburtshilfestation des St. Georg Krankenhauses im Norden der Stadt. Maria Walker ist hochschwanger. Die Hände auf den Bauch gelegt, lässt sie ihren Blick durch den Raum schweifen. Ihr drittes Kind soll hier in der Klinik zur Welt kommen.
Das war ganz einfach, weil das war gar nicht unbedingt meine Entscheidung. Wenn man nämlich einmal einen Kaiserschnitt hatte, ist das schwierig mit einer außerklinischen Geburt. Und dann ist das jetzt einfach ein super Kompromiss für mich, ja.
Auch Zwillingsgeburten, Auffälligkeiten im Ultraschall oder eine Diabeteserkrankung stehen einer außerklinischen Geburt im Weg. Viele Kliniken träumen jedoch noch von einer 1:1 Betreuung. In einer normalen Schicht betreut eine Klinikhebamme in der Regel 3 Frauen gleichzeitig. Daran erinnert sich Walker ungern.
Der letzten Geburt waren wir einfach viel alleine und diesmal erhoffe ich mir einfach, dass man immer jemand da hat. Und wenn man auch weiß, die ist die ganze Zeit bei einem und hat vielleicht schon Dinge besprochen vorher, bevor man in den Kreißsaal kommt, wenn man nicht mehr so gut reden kann.
Damit ihre Hebamme die Geburt auch im Krankenhaus weiter betreuen kann, braucht es einen Belegvertrag. Das St. Georg Klinikum war dazu bereit. Die Teams von Geburtshaus und Klinik besuchten einander und glichen Standards ab.
Und die Einstellung und wie wir die Geburtshilfe, glaube ich, vereinen wollten, die hat extrem gut zusammengepasst. Und das merkt man auch in der Arbeit. Es ist mega umsichtig. Also wir sind rundum glücklich und zufrieden tatsächlich.
Sagt Nadja Uhlich, leitende Oberärztin auf der Geburtshilfestation im St. Georg Klinikum. Durch die Einarbeitung in die Abläufe auf Station können die außerklinischen Hebammen die Arbeit im Klinikum besser einschätzen. Dieses Zusammenrücken der Geburtshilfe sei ausnahmslos vorteilhaft, so Uhlich. Wenn eine Gebärende im Geburtshaus oder zu Hause nicht mehr genug Kraft hat, das Kind Stresssymptome zeigt oder ein starkes Schmerzmittel verabreicht werden muss, muss sie in eine Klinik wechseln. Meist bricht für diese Frau eine Welt zusammen, weiß Ärztin Uhlich.
Dann ist es einfach, wir kennen uns mittlerweile alle total gut und dann ist es eine wunderschöne Übergabe. Die Patientin merkt sofort, okay, die kennen sich, da ist eine Vertrauensbasis da und dann sind wir aus Klinik nicht gleich so der Geburtshilfe hier klinische Feind unter Anführungsstrichen, der wir überhaupt nicht sein wollen. Das ist jetzt auch nicht ganz so genau.
Was habe ich jetzt schon überall hingeschrieben?
Was jetzt? 68?
68 steht schon.
Die gute Stimmung zwischen Ärztin und Hebamme überträgt sich rasch auch auf die werdende Mutter.
So.
Soll ich kurz erzählen?
Ja, genau.
Das erste Kind kam per Kaiserschnitt.
Heidmann Mbiese unterstützt bei der Beantwortung medizinischer Fragen. Auf ihrem Schoß ruhen die Patientenakte und der Mutterpass, Symbole der fürsorglichen Begleitung, von der die Schwangere bereits jetzt profitiert. Maria Walker muss einen Teil der Kosten selbst tragen, da die Krankenkassen bislang nicht die gesamten Ausgaben übernehmen. Doch Studien belegen, Geburten, die 1:1 betreut werden, sind sicherer, qualitativ hochwertiger und führen zu einer größeren Zufriedenheit bei Müttern und Hebammen. Deshalb sollen sie allen Gebärenden ermöglicht werden. Das ist nationales Gesundheitsziel.
Gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Hebammen und Klinik, eine Versorgung, die von den Bedürfnissen der Gebärenden ausgeht, das ist der Idealfall, den es offenbar zu selten gibt. Andrea Köpke ist Präsidiumsmitglied im Deutschen Hebammenverband. Frau Köpke, Fakt ist, viele Hebammen hören aus finanziellen Gründen nach etwa 7 Jahren im Beruf auf und das, obwohl sie ihren Beruf eigentlich lieben. Was läuft denn da schief?
Also Hebamme werden sie, weil sie zutiefst davon überzeugt sind, dass sie eine sinnvolle, gute Arbeit machen wollen. Und wir haben eine wahnsinnige Nachfrage nach Hebammenstudienplätzen. Aber, wie Sie gerade schon richtig gesagt haben, die Kolleginnen bleiben nicht so lange im Beruf. Und das hat 2 Gründe. Der eine hat sicherlich damit zu tun, dass sie Bereitschaft machen müssen, dass sie zu Zeiten verfügbar sein müssen, wo sie zum Beispiel keine Kinder betreuen können. Also das heißt Nachtdienst. Aber das andere ist, dass wir in der klinischen Geburtshilfe Situationen haben, wo die Arbeitsbelastung so hoch ist und sie nicht so arbeiten können, wie sie eigentlich wollen. Nämlich, dass sie nicht eine Frau gleichzeitig betreuen, sondern 2, 3 Frauen gleichzeitig betreuen. Dass sie wirklich enorm anstrengende Dienste haben, dass der Personalschlüssel nicht entsprechend angepasst ist. Und wenn sie als Beleghebamme arbeiten, das heißt, sie stellen als Selbstständige, sie haben einen Vertrag mit dem Krankenhaus und stellen da selbstständig Leistungen zur Verfügung, dann verdienen sie in der Regel nicht ausreichend, dass sie das wirklich alleine als Selbstständige finanzieren können. Mhm. Und das sind so die Gründe. Der Grund ist nie eigentlich, dass die Kolleginnen sagen, ich habe mir den falschen Beruf ausgesucht.
Das ist eher auch ein nicht so arbeiten können, wie man sich das eigentlich vorgestellt hat. Mhm. Wenn wir uns das mal genauer anschauen, wie die Arbeitsbedingungen sind für Hebammen, die nicht von einer Klinik angestellt sind. Können die eigentlich von ihrer Arbeit leben? Die Bezahlung scheint ja doch nicht so berauschend zu sein.
Also ich glaube, für alle Hebammen, die geburtshilflich versorgen, sowohl angestellte Hebammen, das sind 80% ungefähr in Deutschland, als auch Beleghebammen, das sind selbstständige Hebammen, die Geburtshilfe in den Kliniken leisten, das sind ungefähr 20%, ist es relativ ähnlich. Wir haben zu wenig Personal im System und das liegt daran, dass wir im Grunde nicht zu wenig Geld im Gesundheitssystem haben, sondern zu wenig Geld in der Geburtshilfe haben und die das zu wenig gut verteilen. Und es ist so, dass die selbstständigen Hebammen, also die Beleghebammen, dass die seit 2018 keine Gebührenerhöhung mehr hatten. Wir haben gerade diesen neuen Vertrag verhandelt und in diesem Vertrag sind einige gute Sachen drin, aber für die Beleghebammen sind da überhaupt keine guten Sachen drin. Und zwar deshalb nicht, weil die Bereitschaftszeiten nicht bezahlt werden.
Und eine Geburt lässt sich ja zeitlich nicht immer so vorhersagen, wann es denn nun losgeht. Das heißt, da fallen viele Bereitschaftszeiten an, oder?
Ganz genau. Also wir müssen überlegen, was für eine Geburtshilfe wollen wir uns leisten. Und Geburtshilfe ist ja auch Daseinsvorsorge. Und bei der Feuerwehr zum Beispiel, bei der Berufsfeuerwehr fragt, glaube ich, niemand, warum sind die so viel in Bereitschaft, sondern wir möchten gerne, dass die da sind, wenn es wirklich brennt. Und selbstverständlich leisten wir uns das als Gesellschaft. Und mit dem neuen Hebammenhilfevertrag ist es so, dass die Bereitschaftszeiten für die Beleghebammen eben nicht mehr bezahlt werden. Und dass sie, wenn sie eine Frau alleine betreuen, und das ist auch total wünschenswert, dann können sie einen großen Zuschlag abrechnen. Aber nur, wenn sie nur diese eine Frau betreuen. Wenn sie eine zweite oder dritte Frau betreuen, dann bekommen sie 30% ihres Stundenlohns. Und wenn sie gar keine Frau betreuen, wenn also niemand da ist, dann können sie gar nichts abrechnen. Und das ist völlig fern der Realität von Geburtshilfe. Und das wird ein großes Versorgungsproblem nach sich ziehen.
Und auch für die Nachsorge, wenn eine Hebamme einen Hausbesuch macht, das ist ja auch eine relativ geringe Bezahlung. Ich glaube, für diesen Betrag würde ein normaler Handwerker nicht mal die Anfahrt in Rechnung stellen.
Da haben Sie vollkommen recht. Und diese Gebühren sind tatsächlich angepasst worden. Wir sind vermutlich bei einem Stundenlohn, ich sage deshalb vermutlich, weil der Vertragstext noch nicht veröffentlicht ist, vermutlich bei einem Stundenlohn von ungefähr 75 Euro brutto. Aber davon müssen Sie eben auch alles andere finanzieren. Also die Zeiten, die Sie nicht sozusagen an der Frau verbringen. Und selbst nach dieser Erhöhung ist das mit der Inflationsrate, die wir hatten und mit der nicht vorhandenen Steigerung der letzten 7 Jahre, ist das viel zu wenig.
Viele werden auch noch in Erinnerung haben, dass die Versicherungsbeiträge für Hebammen für die Berufshaftpflicht in absurde Höhen gestiegen waren und dass das viele Hebammen zum Aufgeben gezwungen hat. Wie hat sich die Situation da entwickelt?
Die Situation hat sich ganz gut entwickelt, auch schon vor ein paar Jahren, als der Herr Gröhe noch Gesundheitsminister war. Wir haben die Möglichkeit, einen sogenannten Sicherstellungszuschlag zu beantragen. Der finanziert zwar nicht die ganze geburtshilfliche Versicherung, aber der hat zumindest dafür gesorgt, dass diese Versicherungsprämien nicht mehr existenzbedrohend sind. Aber was grundsätzlich nicht gelöst ist, ist die Haftungsfrage. Weil Geburt ist eigentlich ein gesellschaftliches Risiko. Und Sie haben die Situation, dass Sie eine Berufsgruppe haben wie die Hebammen, die privat haften für einen Schaden, der ihnen in ihrem Beruf unterläuft. Wenn ein Kind geschädigt ist nach einer Geburt und es ist ein Behandlungsfehler, dann haften wir mit unserem Privatvermögen. Und das ist eigentlich in keinem anderen Beruf ähnlich abbildbar. Für die Ärzte gilt das auch. Die haben aber grundsätzlich andere Verdienstmöglichkeiten. Aber grundsätzlich muss man sagen, in der Geburtshilfe, die ganze Haftungsregelung ist enorm problematisch, weil sie, wie gesagt, persönlich in der Haftung stehen. In anderen Ländern ist das als gesellschaftliches Risiko getragen. Und die haben auch nicht mehr Problemfälle.
Wir haben jetzt schon gehört, es gibt immer weniger Hebammen. Wir laufen da tatsächlich in eine Art Notsituation rein. Wie schwer ist es denn aktuell für Frauen, eine Hebamme zu finden für ihre Geburt?
Das ist tatsächlich nicht ganz so. Also wir haben sehr viele, zum Glück seit der Akademisierung, eine noch höhere Nachfrage nach dem Beruf der Hebamme. Das heißt, wir haben die Studienplätze fast alle an jedem Standort in Deutschland voll ausgelastet. Das heißt, wir haben viele Hebammenstudierende und wir werden viele Absolventinnen sehen. Das Problem ist, dass sie nicht im Beruf bleiben. Also es ist nicht so, dass wir zu wenig Absolventinnen haben. Wir haben zu wenig attraktive Bedingungen und Verdienstmöglichkeiten, damit die im Beruf bleiben. Und für die Frauen, die eine Hebammenbetreuung suchen, kann man sagen, dass sie sich frühzeitig kümmern müssen, dass sie regional schauen sollen, dass sie zum Beispiel mit der App Amelie, das ist so eine Such-Matching-App für Hebammen in der Nähe, dass sie sozusagen auf Empfehlungen hören können, dass sie ihre Gynäkologin, ihren Gynäkologen ansprechen können in der schwangeren Vorsorge oder auch die Geburtsklinik, an der sie sich angemeldet haben. Man muss sagen, dass sich diese Situation ein bisschen entspannt hat, aber die Situation insgesamt, dass Hebammen total motiviert diesen Beruf ergreifen und dann aufgrund der Bedingungen frustriert aufhören, das haben wir leider nicht gelöst.
Sie haben ja gesagt, es ist einfach zu wenig Geld, auch in der Geburtshilfe. Woran liegt das? Eine Geburt, also ich meine, wir haben es alle durchgemacht, das ist nun mal ein zentrales Thema, Kinder auf die Welt zu bringen. Und Kinder sind ja nun auch unsere Zukunft. Also in dem Bereich würde man doch denken, da müsste besonders gut hingeschaut werden.
Ich gebe Ihnen vollkommen recht. Aber das ist ein Bereich, der betrifft Frauen, der betrifft Frauengesundheit. Das ist nicht wirklich im Fokus der Gesundheitspolitik. Es ist Prävention. auch in Geld in Prävention zu stecken, da sind wir nicht besonders gut. Und sie brauchen viel Zeit und sie müssen wenig tun, um eine gute Geburtshilfe zu leisten. Und der gesellschaftliche Fokus liegt da nicht. Und die Eltern, die es betrifft, die wissen, wie Sie schon gesagt haben, wenn man Kinder geboren hat, dann weiß man immer, wie man die geboren hat. Die Lobby der Eltern, die ist einfach nicht stark genug, weil die Eltern nach der Geburt mit der Versorgung der Kinder beschäftigt sind. Obwohl sie wissen, wie wichtig Geburtshilfe, eine gute Geburtsbetreuung ist, gehen die nicht auf die Straße, weil, wie gesagt, die sind damit beschäftigt. Sie wissen wahrscheinlich selbst, wie das ist, kleine Kinder zu betreuen. Da bleibt ihnen wenig Zeit. Und wir sind ein starker Hebammenverband, wir sind eine starke Berufspolitik, aber wir sind auch eine kleine Berufsgruppe. Und wie gesagt, der Fokus ist nicht auf geburtshilflicher Versorgung, obwohl er da sein sollte, weil es ist wichtig, wie wir geboren werden. Es ist wichtig, wie wir ins Leben kommen. Das ist der Anfang einer starken Bindung.
Es ist wichtig, wie wir ins Leben kommen. Andrea Köpke, Präsidiumsmitglied im Deutschen Hebammenverband. Vielen Dank. Im Januar haben die ersten Absolventinnen des Studiengangs Hebammenwissenschaften an der Hochschule Ludwigshafen ihr Bachelor-Abschlusszeugnis überreicht bekommen. Nun sind sie heiß begehrte Fachkräfte für die Kliniken. Die Ausbildung verläuft dual mit sehr viel Praxis. Von der Ausbildung berichtet uns Nicolette Previt.
Der 2 Tage alte Enno ist gestresst von seinem ersten Babybad. Und Studentin Elif Frank ist es auch. Der Schweiß rinnt ihr in die Augen vor Aufregung und wegen der Wärmelampe über dem Wickeltisch. Neben ihr steht ihre Ausbilderin und gibt Tipps, wie das Baby wieder schnell angezogen werden kann nach dem Bad. Und hinter ihr stehen die nervösen Eltern.
Also in der Situation gerade war das Stresslevel schon sehr, sehr hoch. Gerade weil alle dabei waren und das Kind wirklich sehr arg geschrien hat. Aber ich denke, ich bin da schon ganz gut reingekommen jetzt in den letzten Jahren. Und ja, das ist einfach Gewöhnungssache und man muss weiter üben.
Elif Frank ist im 5. Semester an der Hochschule Ludwigshafen. Ein reines Praxissemester. Üben kann sie die nächsten Wochen also viel. Es ist diese Mischung aus wissenschaftlichem Arbeiten an der Uni und der Praxis am Krankenhaus, die Elif vom Studiengang Hebammenwissenschaft überzeugt.
Ich finde einfach den Beruf als Hebamme was so Besonderes, aber auch so vielfältig. Also man kann ja mit Schwangeren arbeiten, unter Geburt mit Frauen, die begleiten und eben auch nach der Geburt. Diesen Verlauf zu sehen ist einfach, finde ich, so schön, dass man immer den Erfolg sieht und einfach bei so einem schönen Moment dabei sein kann.
Die Kliniken in der Pfalz hatten laut der Hochschule Ludwigshafen ganz schön damit zu kämpfen, an gut ausgebildete Hebammen heranzukommen. Der Studiengang hat aber die Wende geschafft. Viel mehr junge Frauen entscheiden sich jetzt für diesen Beruf und sind heiß begehrt an den Kliniken, die mit der Hochschule kooperieren und den Praxisteil des Studiums vermitteln. Wie etwa das St. Marien-Krankenhaus in Ludwigshafen. Die leitende Hebamme Isabel Schubert.
Die erlernen quasi, was ist eine vaginale Untersuchung, wie funktioniert Geburt, haben dann direkt im Anschluss danach den praktischen ersten Einsatz und können das dann richtig verknüpfen. Und dann sieht man ganz oft diese sprichwörtliche Glühbirne über den Köpfen der Studierenden, wenn Theorie und Praxis funkt und da einfach dann dieser Transfer entsteht.
Von der Theorie in die Praxis, das ist auch das Ziel der Ausbildung für die Hebammen. Seit 2020 ist die Ausbildung zur Hebamme reformiert worden und erfolgt nun eben als duales Studium an einer Fachhochschule oder Universität. Franka Scherer studiert Hebammenwissenschaften im 4. Semester an der Hochschule Fulda. Frau Scherer, welche Vorteile sehen Sie denn in der Akademisierung des Hebammenberufs?
Ich würde sagen, dass die Akademisierung sehr sinnvoll ist, gerade weil auch im europäischen Ausland der Beruf bereits akademisiert war und Deutschland, würde ich sagen, mehr oder weniger nachgerückt ist. Und gerade auch das duale Studium sehe ich als großen Vorteil, weil eben das Praktische und das Wissenschaftliche von Anfang an miteinander kombiniert wird. Und das finde ich sehr gut.
Ist das Studium jetzt so, wie Sie sich das erhofft haben?
Ja, würde ich schon sagen. Ich studiere an der Hochschule in Fulda und wir haben dort eine große Bandbreite an Dozierenden. Wir lernen zum einen in den Vorlesungen tiefmedizinische Details bezüglich der Geburtshilfe, haben aber zum anderen auch wirklich super ausgestattete Labore, in denen wir auf die Praxiseinsätze vorbereitet werden. Da haben wir Modelle, mit denen wir beispielsweise eine Geburt simulieren können und unsere Dozierenden können uns über Kameras und mit Lautsprecher und Mikrofon dabei begleiten und uns auch ein sehr gutes Feedback darüber geben. Und das finde ich sehr gut. Also es bereitet einen super auf die Praxiszeit vor.
Aha, das heißt, Sie sind da alleine in so einem Raum und kriegen Anweisungen über Lautsprecher.
Genau, also die Räume sind wie Kreissäle eingerichtet. Dann haben wir da beispielsweise ein Modell auf dem Kreisbett liegen und betreuen dieses Modell wie eine Schwangere im Kreissaal. Und die Dozenten können dann über die Lautsprecher zum Beispiel die Stimme des Modells sprechen, sodass wir auch mit dem Modell kommunizieren können und können uns beobachten, welche Schritte wir machen und können uns zuhören, wie wir kommunizieren und genau, können uns dann dementsprechend auch gut weiterhelfen, was wir noch verbessern können oder was wir sehr gut gemacht haben.
Interessant. Was reizt Sie denn am Beruf der Hebamme besonders?
Also was mich besonders reizt, ist, dass es eine sehr sinnvolle Tätigkeit ist und dass man eine sehr große Verantwortung trägt. Zum anderen ist es die Vielfalt des Berufes. Aktuell ist mein Interessengebiet mehr so im medizinischen Bereich, würde ich sagen. Aber ich finde es auch total schön, dass ich weiß, dass mir offen steht, später auch mal in Freiberuflichkeit zu gehen und sowas wie beispielsweise Vorbereitungskurse zu machen oder Rückbildungskurse, Vor- und Nachsorgen, alles, was eben dazugehört. Und denke auch, dass die Freiberuflichkeit großen Spielraum dafür bietet, später mal eine eigene Familie zu gründen und einem viel Freiraum in der Familienplanung bietet.
Also ein sehr attraktiver Beruf. Wenn man selbst noch kein Kind bekommen hat, dann ist das möglicherweise auch eine heftige Erfahrung, wenn man dann das erste Mal bei einer Geburt dabei ist. Wie ist es Ihnen da ergangen?
Ja, das stimmt. Also bei mir war es tatsächlich so, meine Mama arbeitet als Gynäkologin und hat mich mal einen Dienst lang mitgenommen, weil ich mir das gewünscht hatte. Und da war ich dann das erste Mal auch mit im Kreissaal und hatte als allererste Geburt tatsächlich eine spontane Zwillingsgeburt. Und es war eine sehr besondere Situation, hat mich aber auch gleich total beeindruckt. Also es hat mich direkt total aufmerksam auf den Beruf gemacht und ich fand es ein total schönes Erlebnis. Es ist auf jeden Fall eine besondere Situation, es ist eine Ausnahmesituation, aber in der Regel ist die Situation am Ende so schön, dass einen irgendwie das total gefühlstechnisch auch mitnimmt und dass man sich da total mitfreut, dann eine gesunde Familie, eine glückliche Familie vor einem zu haben, die einem dankbar ist, und das fand ich total schön.
Sie haben gesagt, Sie interessieren sich gerade besonders für den medizinischen Teil des Hebammenberufs, also vor allem für die Geburtshilfe. Sie erleben in der Klinik sicher noch viele Hebammen, die noch nicht studiert haben, die das noch als reinen Ausbildungsberuf erlernt haben. Haben Sie das Gefühl, dass sich der Blick der Ärzteschaft auf die Hebammen verändert durch die neue Ausbildungsform?
Also da kann ich jetzt nur von meinem Haus sprechen. Ich bin in Main-Kinzig-Klinik in Gelnhausen und da würde ich nicht sagen, dass da Unterschiede gemacht werden. Also ich finde per se, dass das Verhältnis zwischen den Ärzten und den Hebammen sehr gut ist und dass da auch keine Unterschiede gemacht werden zwischen studierten oder ausgebildeten Hebammen.
Wenn man jung ist und so neu in eine Materie eintaucht, dann hat man ja auch immer viele Ideale vor Augen und sicherlich auch den ein oder anderen Verbesserungsvorschlag im Kopf. Was könnte aus Ihrer Sicht besser laufen bei der Geburtshilfe?
Es ist zum einen auf jeden Fall die Bezahlung. Ich denke, dass der Beruf nicht entsprechend vergütet wird, wie es eigentlich sein sollte. Ich würde mir auch wünschen, dass der Beruf in Zukunft etwas höher gestellt wird und eben entsprechend vergütet wird. Und ja, auch das Ansehen ist, glaube ich, gar nicht so groß, wie es eigentlich sein sollte. Also wenn man mal ja die Wichtigkeit des Berufs hinterfragt, ist es, glaube ich, ganz klar, dass der Beruf total wichtig ist und diese Frauen, die den Beruf erlernen und auch in dem Beruf arbeiten, einen ganz besonderen Job machen mit vielen Hindernissen und Hürden und trotzdem immer mit Empathie und mit Herz daran arbeiten. Und ja, ich finde, dass es aktuell nicht genug gewertschätzt wird.
In welchen Situationen haben Sie das Gefühl, können die Hebammen ganz besonders hilfreich sein bei einer Geburt?
Ich würde sagen, eine Hebamme unterstützt die Frau dabei, mit den Schmerzen besser umgehen zu können. Sie kann dabei helfen, dass gerade wenn dieser überwältigende Schmerz dafür sorgt, dass eine Frau eventuell in Panik gerät, die Frau wieder zurück in die Realität zu holen. Da spielt Empathie eine sehr große Rolle. Man sollte aber auch eine gewisse, ich sag mal, führende Hand haben, um die Frau dann wirklich tatsächlich wieder zurückholen zu können. Weil gerade wenn die Frauen in Panik verfallen, das ist eine Situation, da wieder rauszukommen, ist, glaube ich, super schwierig. Und das ist ganz wichtig, wenn man da jemanden an der Hand hat, dass der da richtig mitfühlen kann und die Frau eben wieder zurückholen kann.
Ja, bei Ihnen habe ich das Gefühl, Sie werden das sicherlich gut machen. Frau Scherer, ganz herzlichen Dank.
Dankeschön.
Fast jede dritte Geburt in Deutschland ist inzwischen eine Kaiserschnittgeburt. Damit hat sich der Anteil der operativen Eingriffe in den letzten 30 Jahren fast verdoppelt. Es gibt große regionale Unterschiede. Die meisten Kaiserschnitte verzeichnen das Saarland und Hamburg. Und auch in Hessen ist die Kaiserschnittrate mit 35,1% weiter gestiegen. Geschrumpft ist dagegen die Zahl der Krankenhäuser, die überhaupt noch Geburtshilfe anbieten. Professor Dr. Beate Schücking ist Allgemeinmedizinerin und Expertin für Mütter- und Kindgesundheit. Frau Professor Schücking, Sie haben ja seit langem im Blick, was es braucht, um die Versorgung von Schwangeren, Gebärenden und Kindern optimal zu gewährleisten. Sie haben sich lange dafür eingesetzt, dass Hebammen ihr Fach jetzt auch studieren können. Was ist denn aus Ihrer Sicht besser an der akademischen Ausbildung?
Es gibt mehrere Vorteile, die jetzt in den vorangegangenen Beiträgen zum Teil auch schon aufgeschieden sind. Also die Attraktivität des Studiums ist eindeutig höher als die bisherige Fachschulausbildung. Mhm. Und wenn wir davon ausgehen, dass die Ausbildung das Herzstück eines jeden Berufs ist, dann war es absolut überfällig, dass die Ausbildung nun in einen Studiengang umgesetzt worden ist, der zum ersten Mal ein durchlässiges Bildungssystem auch bietet. Also ein System, in dem Abschlüsse, die überall anerkannt werden, gemacht werden können und nicht so eine gerne in weiblich dominierten Gesundheitsberufen vorhandene Bildungssackgasse, aus der die Frauen dann ja auch nicht mehr rausfinden und vielleicht auch deswegen häufiger nach wenigen Jahren Berufstätigkeit das abgebrochen haben. Hm. Also ich hätte die Hoffnung, dass die neuen studierten Hebammen vielleicht auch länger im Beruf bleiben.
Das wäre wünschenswert. Im Normalfall ist die Anwesenheit einer Hebamme bei einer Geburt ja verpflichtend hierzulande. Was kann eine Hebamme besser als ein Arzt?
Eine Hebamme ist, wie das englische Wort für Hebamme, Midwife, sagt, ja, die Hebamme ist mit der Frau. Sie ist ganz nah an der Frau dran. Ja, wir haben in meiner Arbeitsgruppe mal den Begriff High-Touch, Low-Tech als Kennzeichen von Hebammenarbeit gewählt. Ja, also die Hebamme durchlebt unter Umständen jede einzelne Wehe mit der Frau. Ja, und der Arzt oder die Ärztin kann ja selbst, wenn das Ganze in einer Klinik stattfindet und nicht außerhalb der Klinik, wo gar keine Ärzte sind, ist trotzdem die Präsenz von Ärzten immer nur in wenigen entscheidenden Momenten, wenn das Kind dann wirklich kommt, wenn der Kopf durchtritt, möglich. Und die Hebamme ist eben die ganze Zeit dabei und kann dadurch viel dafür tun, die Geburt auf der physiologischen Seite zu halten.
Die Zahl der Kaiserschnitte steigt von Jahr zu Jahr. Jedes dritte Kind wird per Kaiserschnitt geboren in Deutschland. Das war vor 30 oder 50 Jahren noch ganz anders. Da war der Kaiserschnitt wirklich die Ausnahme. Woran liegt denn dieser starke Anstieg?
Das ist ein Phänomen der westlichen Gesundheitssysteme. Das hat damit zu tun, dass die Krankenhäuser an den Kaiserschnitten, vor allen Dingen an den geplanten Kaiserschnitten, verdienen. Die sind nicht so personalintensiv, die lassen sich eben planen. Ja, das ist natürlich auch schwer im Einzelfall nachzuweisen. Da muss man sich schon ein bisschen tiefer in die Krankenhausökonomie einarbeiten. Mhm. Es hat auch damit zu tun, dass Frauen, die gerade in einer ersten Schwangerschaft vielleicht besondere Angst vor der Geburt haben, sich schnell überzeugen lassen. Wenn sie nicht zum Beispiel den guten Geburtsvorbereitungskurs bei der Hebamme haben, dass es der einfachere Weg sein könnte, was es definitiv nicht ist, also weder für die Mütter noch für die Kinder. Und ja, ich finde das nach wie vor eine schwierige Entwicklung, wenn wir wissen, dass die WHO sagt, 10-15% Kaiserschnitte, und das ist schon hoch angesetzt, wären tatsächlich sinnvoll für die Gesundheit der Kinder. Ja, für die Gesundheit der Mütter könnte man sie sogar noch deutlich geringer ansetzen.
In der Türkei werden sogar rund 60% der Kinder per Kaiserschnitt auf die Welt geholt. Präsident Erdogan will dagegen vorgehen, weil er der Ansicht ist, dass die vielen Kaiserschnitte mitverantwortlich seien für die stark gesunkene Geburtenrate in der Türkei. Bekommen Frauen, die mit Kaiserschnitt gebären, tatsächlich weniger Kinder?
Das ist so. Nach einem Kaiserschnitt ist es schwieriger, wieder schwanger zu werden. Weil eben doch, das ist ja eine große Bauchoperation, da werden Gefäße durchtrennt und Nerven durchtrennt. Das kann alles eine Folgeschwangerschaft beeinträchtigen. Und interessanterweise gibt es auch einen psychologischen Faktor.
dass Frauen, die einen Kaiserschnitt hatten, weniger Lust auf eine neue Schwangerschaft haben.
Dieser starke Rückgang der Krankenhäuser, die noch Geburtshilfe leisten, das ist ja auch nochmal ein großes Problemfeld. Wie sehen Sie diesen Rückgang? Ist Geburtshilfe nicht Teil der medizinischen Grundversorgung?
Absolut. Und deswegen gehört Geburtshilfe in die Regelversorgung. Und es ist deutlich von Wahleingriffen zu unterscheiden. Also es, ein Kind zu bekommen, ist was anderes, als sich am Knie operieren zu lassen. Ja, im zweiten Fall ist der Operateur und die Erfahrung des Operateurs und die Planbarkeit des Eingriffs im Vordergrund. Und da macht es sehr viel Sinn zu sagen, da braucht es spezialisierte Zentren, da können die Leute das dann besonders gut. Bei der Geburtshilfe ist es aber so, dass die Gebärende ja diejenige ist, die das Kind zur Welt bringt, die sich auch aussuchen können muss, wo sie das tun möchte und die Wahlmöglichkeiten haben sollte, die nicht bedeuten, dass sie eine Stunde im Auto sitzt oder sich gar vor der Geburt schon an einen bestimmten Ort begeben muss, damit es dann hinterher auch klappt.
Also da muss man schon gucken, dass die Versorgung flächendeckend aufrechterhalten werden kann. Wenn wir auf andere Länder schauen, wo läuft es denn besser mit der Geburtshilfe und warum?
Interessanterweise ist es selbst in Europa sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben Länder wie die Niederlande, die eine sehr auf freiberufliche Hebammen zentrierte Geburtshilfe haben, mit einer viel höheren Rate auch von Hausgeburten und außerklinischen Geburten noch bis heute. Wir haben Länder wie Frankreich, in denen die Hebammen schon lange eine sehr gut qualifizierte Ausbildung haben und da weit voraus waren. Aber die Auffassung von der Geburtshilfe eine andere ist als in Deutschland, weil ganz im Vordergrund steht, dass möglichst keine Schmerzen damit verbunden sein sollten und man unbedingt eine rückenmarksnahe Anästhesie braucht. Das ist in Frankreich sogar in die Verfassung reingeschrieben worden. Und dann landet man automatisch im Krankenhaus. Also größere Unterschiede als zwischen den Niederlanden und Frankreich kann man sich innerhalb Europas tatsächlich kaum vorstellen. Wir haben in Deutschland bei der Akademisierung uns auch einiges abgeschaut von den Verhältnissen in Großbritannien, wo es schon lange ein Hebammenstudium gibt und auch wissenschaftliche Arbeit der Hebammen. Denn das ist ja der weitere Vorteil des Studiums, dass zum Fach wissenschaftlich gearbeitet werden kann von den Studierenden, aber auch ihren Professorinnen selber. Und da haben wir viele Vorbilder aus Großbritannien. Auch da sind die Grundprinzipien, zum Beispiel die 1:1-Betreuung, die Kontinuität der Betreuung, am besten von der Beginn der Schwangerschaft bis zum Ende des Wochenbetts, das sind Prinzipien, die dort doch, obwohl das englische Gesundheitswesen ja an allen Ecken und Enden sparen muss, doch versucht werden einzuhalten.
Gerade wenn Sie die 1:1-Betreuung ansprechen, da wissen wir ja, wir haben es auch schon in der Sendung gehört, dass das große Vorteile hat für die Gesundheit der Mütter und auch der Kinder sogar, die da geboren werden unter dieser Art von Betreuung. Warum wird das nicht mehr forciert, dass wir das bekommen?
Das ist natürlich eine Frage der Anzahl der Hebammen, die dafür zur Verfügung stehen und auch des Vorhaltens, denn es ist nun mal kein planbarer Bereich des Lebens. Und es ist ein zutiefst weiblicher Bereich. Es fällt manchmal dann auch schwer, denjenigen, die im Gesundheitswesen planen, das zu vermitteln, dass man eben einen Geburtszeitpunkt nur dann, wenn es ein geplanter Kaiserschnitt ist. Ne? Aber dann muss man noch aufpassen, dass nicht etwa das Kind aus Versehen spontan geboren wird.
Ah, das muss man dann noch unterdrücken. Vielen Dank, Professor Dr. Beate Schücken, Expertin für Mütter-Kind-Gesundheit. Wir haben bei unseren Korrespondenten nachgefragt, wie es um die Geburtshilfe steht in ihrem Berichtsgebiet und bekommen jetzt mal kurze Einblicke aus Nordamerika, aus Brasilien und Australien.
Hebamme ist in Nordamerika ein sehr seltener Beruf. Nur wenige Krankenversicherungen übernehmen die Kosten vollständig, manche zahlen nur einen Zuschuss. Es fehlt an Ausbildungseinrichtungen und es gibt keine landesweit anerkannten Berufsabschlüsse. Wer als Hebamme einigermaßen finanziell über die Runden kommen will, muss seine Dienste in Großstädten anbieten. Dort, wo es in erreichbarer Entfernung genügend wohlhabende Kunden gibt, die die Hebamme aus eigener Tasche zahlen. Auf dem Lande sind in Nordamerika die Distanzen zu groß, um von der Arbeit als Hebamme leben zu können. Kein Wunder, dass in den USA nur bei 4 von 1000 Geburten eine Hebamme anwesend ist. In Kanada ist das nur bei 5 von 1000 Geburten der Fall, also gerade mal bei 0,5%.
Brasilien gilt als Land mit der zweithöchsten Kaiserschnittsrate der Welt. Mehr als jede zweite Frau brachte ihr Kind im Operationssaal zur Welt, auch weil es an professioneller Geburtenhilfe, Beratung und Aufklärung fehlte. Das führte 2015 zu einem Appell der Weltgesundheitsorganisation und zur Einführung des Tages der traditionellen Hebamme am 20. Januar. Heute gilt der Beruf als Nationalerbe. Hebammen werden offiziell im öffentlichen Gesundheitssystem Brasiliens, SUS, anerkannt. Das Gesundheitssystem baut das Netz an Geburtenhäusern aus und junge Frauen lassen sich wieder zu traditionellen Hebammen ausbilden. Ein zumindest kleiner Wandel ist da bereits im Gange.
In Australien gibt es doppelt so viele Hebammen wie in Deutschland, bei deutlich weniger Geburten. Das heißt, Hebammen sind nicht so ausgelastet, müssen nicht so schnell von Patientin zu Patientin und haben damit einfach mehr Zeit pro Mutter. Australien ist tatsächlich neben Schweden Spitzenreiter bei der Hebammenversorgung. Die Gründe sind zum einen eine bessere Bezahlung, was den Beruf attraktiver macht. Eine Hebamme in Australien verdient umgerechnet so etwa 68.000 Euro. In Deutschland sind das so knapp 50.000 Euro. Und dann gibt es in Australien auch viele Aufstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten. Der Beruf der Hebamme ist akademisiert. Das heißt, man studiert dafür, man spezialisiert sich, hat einen höheren beruflichen Status, was viele in den Beruf lockt. Sie gelten also wirklich als Fachpersonal, haben ein hohes Ansehen, ähnlich vielleicht wie Ärztinnen. Und sie bekommen auch wirklich viel Autonomie, viel Verantwortung, weil sie eben auch viel ohne Ärzte machen. Anders als bei den Hebammen gibt es nämlich bei den Gynäkologen sehr wenige im Vergleich pro Kopf. Und die Krankenhäuser bieten flexiblere Arbeitszeiten an, um Familienleben und Freizeit besser mit der Arbeit vereinbaren zu können.
So große Unterschiede in den einzelnen Ländern. Wir haben nach Nordamerika, Brasilien und Australien geschaut. Schwere Geburt, was Hebammen und Mütter verdienen. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Es gibt die Traumgeburten mit wenigen Wehen, bei denen ein gesundes Kind relativ schnell und ohne Komplikationen in entspannter Umgebung das Licht der Welt erblickt. Und dann gibt es aber auch traumatische Geburtserlebnisse, wo sich die Wehen über viele Stunden hinziehen, nichts vorangeht, das Kind falsch rumliegt oder andere Komplikationen auftreten, wo die Atmosphäre sekündlich angespannter wird im Kreissaal und die Bedürfnisse der Gebärenden zunehmend in den Hintergrund treten. Katharina Desiree ist Mitbegründerin des Vereins Motherhood e.V., einer Bundeselterninitiative zum Schutz von Mutter und Kind während Schwangerschaft, Geburt und dem ersten Lebensjahr. Frau Desiree, es geht bei Ihnen auch um ein Thema, das nicht so häufig im Fokus ist, das da aber eigentlich unbedingt hingehört in diesen Fokus. Gewalt im Kreissaal. Womit beschäftigen Sie sich da?
Ja, Gewalt im Kreissaal klingt erstmal völlig absurd, wenn das Menschen hören, die sich damit noch nicht beschäftigt haben. Sie sind immer total perplex. Und dann kommt natürlich die Frage, ja, was bedeutet das denn eigentlich? Und da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Beispiele leider. Und das sind auch Beispiele, die ich jetzt gleich nenne, die Frauen uns auch so zurückmelden. Also die Frauen werden angeschrien. Sie bekommen diskriminierende, ja sogar rassistische Äußerungen zu hören. Sie werden unter Druck gesetzt, bestimmten Eingriffen zuzustimmen. Dabei wird dann auf die, ich nenne es mal wirklich böse, tote Kindkarte ausgespielt. Also wenn Sie jetzt hier, dann gefährden Sie die Gesundheit Ihres Kindes. Aber auch, und das haben wir ja heute schon häufiger gehört, die Frauen werden alleine gelassen. Das ist ja nicht so, dass die meisten Frauen oder viele Frauen immer jemanden, also sprich eine Hebamme an ihrer Seite haben, sondern sie sind über weite Teile der Geburtsarbeit wirklich alleine oder eben mit ihrer Partnerin oder ihrem Partner.
Gehört zu dieser Gewalt im Kreissaal möglicherweise auch schon die Position, in die die Frauen gezwungen werden? Also viele gebären ja immer noch in dieser, ich nenne das immer die tote Käferstellung, also auf dem Rücken liegend, die Beine nach oben, denkbar ungünstig eigentlich. Das sagt einem schon der normale Menschenverstand.
Genau, also auf dem Rücken liegend ist sehr häufig bei Klinikgeburten, und zwar ist das auch dann hochproblematisch und belastend für die Frauen, wenn sie diese Rückenlage nicht selbstständig wählen durften. Das heißt, wenn sie eigentlich den Drang haben, sich zu bewegen, sich mit den Venen, den Venen begegnen zu können, indem sie auf eine bestimmte Art bewegen, und wenn sie sich dann aber hinlegen müssen, über einen längeren Zeitraum, dann ist das wirklich sehr, sehr schwierig und im Übrigen auch dem Geburtsverlauf völlig abträglich.
Die Frau muss ja auf ihren Körper hören können. Es ist auch für die Erstgebärenden eine neue Erfahrung, was da im Körper alles passiert, damit das Kind den Weg nach draußen findet. Die Frau muss ihren Körper auch gewähren lassen, denn was da passiert, ist ja wie so eine Naturgewalt. Aber das ist ja keine Gewalt gegen die Frau, sondern eine gewaltige Erfahrung. Eine Erfahrung einer unglaublichen positiven Kraft. Wie erleben Sie das? Wird mit Frauen über diese Kraft gesprochen? Wird sie genutzt?
Also zunächst einmal, Kraft klingt ja auch erstmal, oder Naturgewalt klingt auch erstmal so ein bisschen negativ, aber diese Naturgewalt, wenn die Frau das wirklich schafft, kann das unheimlich positive Auswirkungen auch auf ihr späteres Leben haben. Und genauso gut kann eben auch eine schlecht begleitete, eine als traumatisch oder gewaltvoll erlebte Geburt eben wirklich negative Auswirkungen haben. Und dann haben wirklich die Frauen richtig, richtig lange teilweise daran zu knabbern, möchten sich auch vielleicht Hilfe holen dann nach der Geburt, nach einer bestimmten Zeit, weil sie spüren, das war so eine schlimme Erfahrung, ich brauche da Hilfe von außen, um da besser mit klarzukommen.
Würden Sie sagen, es gibt tatsächlich in Deutschland ein Qualitätsproblem in der Geburtshilfe?
Oh ja. Also wir haben definitiv ein Qualitätsproblem, weil die Beispiele, die ich genannt habe, das sind zwar immer Einzelbeispiele, aber sie formen sich doch zu einem Gesamtbild. Wir wissen zum Beispiel, dass fast 20% der Frauen kristellert werden. Das ist medizinisch heißt das Fundusdruck. Das heißt, da wird auf den Bauch der Frau gedrückt. Das ist in der medizinischen Leitlinie auch steht auch, wie man das machen soll am besten und nur in Ausnahmefällen. Aber diese Zahl, fast jede fünfte Gebärende muss diesen Kristeller-Griff über sich ergehen lassen, zeigt, dass es eben auf keinen Fall nur ein Eingriff im Notfall ist, sondern dass er häufig eben häufiger angewendet wird. Aber wir haben die Schwierigkeit, dieser Kristeller-Angriff wird nicht erfasst. Das heißt, wir wissen gar nicht, wie häufig er zur Anwendung kommt. Gleichzeitig berichten die Frauen aber, dass in den meisten Fällen dieser Eingriff wirklich massiv gewaltsam, gewaltvoll empfunden wird. Und da gibt es dann so Beispiele wie, der Arzt kam in den Raum, in den Kreißsaal rein und hat sich auf meinen Bauch geschmissen, ohne Vorwarnung, ohne dass ich überhaupt wusste, was los ist, ich habe keine Luft mehr bekommen, ich dachte, ich sterbe.
Sowas muss eigentlich absolut verhindert werden. Katharina Desiree vom Verein Motherhood e.V., vielen Dank für diese Einblicke. Es gibt sehr große Unterschiede. Selbst innerhalb Europas sind die Standards höchst unterschiedlich, was bei der Geburtshilfe geleistet wird und was nicht. Das haben wir gehört. Eine 1:1-Betreuung während der Geburt durch eine Hebamme, in diesen Genuss kommen nur wenige werdende Mütter. Und eine Hebamme für die Nachsorge zu finden, das ist dann nochmal eine Herausforderung. Da gibt es auch zu wenige. Eine Hebamme im Ruhrgebiet hatte eine wunderbare Idee, um dem Mangel zu begegnen. Sie hat das erste Hebammenmobil ins Leben gerufen. Kai-Hendrik Haß berichtet.
Am Dia Aguda ist im 6. Monat schwanger.
Toll.
Hebamme Nadia Hassan ist mit dem Ultraschall zufrieden. Der Ort für die Untersuchung ist ungewöhnlich. Seit wenigen Monaten gibt es mitten im Ruhrgebiet ein Hebammenmobil. Fast jeden Tag an einem anderen Platz. Eine Art umgebautes Wohnmobil mit Liege, Besprechungstisch, fast wie eine Praxis. Finanziert aus Spenden. Für Frauen, die sonst keine Hebamme gefunden hätten. Amdia Aguda hat inzwischen großes Vertrauen zu Nadia Hassan. Vorher hatte sie oft Angst vor einer Fehlgeburt.
Ich hatte wirklich sehr lange Zeit. etwas zu kaufen für das Baby. Wenn ich dann im Laden war, habe ich diese Panik bekommen. Aber seitdem ich Nadja getroffen habe und kennengelernt habe, an den ersten Tag, man hat gemerkt, dass sie ihre Arbeit gerne so mag. Dieses Gefühl hat man dann direkt gehabt und dann, das hat mich so Sicherheit gegeben und Vertrauen, dass ich sage, okay, ich fange jetzt was zu kaufen. Ich habe wirklich Glück gehabt.
Wir haben so viele Frauen, die haben Angst vor Geburt. Und sie hat auch lange Zeit, wie lange?
Ja. 10 Jahre habe ich jetzt gewartet auf das Baby, weil wir mehrere Versuche hatten. Auf einmal, dann hat das geklappt und man hat diese Ängste, ob man das Kind verlieren und diese Ängste ist ja jeden Tag ja da.
Eigentlich hat jede Schwangere in Deutschland das Recht auf eine Hebamme. Aber in Ballungsräumen wie dem Ruhrgebiet gibt es oft zu wenige Geburtshelferinnen. Oder beide Seiten finden sich einfach nicht. So wie bei Metka Di Fortuna. Die Slowenin hat vor wenigen Wochen den kleinen Enzo bekommen. Jetzt hat sie Probleme beim Stillen. Haben Sie versucht, eine andere Hebamme zu finden?
Ich habe es immer wieder versucht. Ich habe so viele Anfragen geschickt. Es gab keine Antwort. Es ist schwierig. Vielleicht, weil die Anfragen in Englisch waren und nicht in Deutsch. Viele haben es einfach ignoriert.
Vom ASB-Mobil hat sie durch Mundpropaganda erfahren. Der Arbeiter-Samariter-Bund bewirbt es auch im Internet. Die Frauen können Termine vereinbaren, aber auch spontan vor Ort wahrnehmen. Hebamme Nadja Hassan selbst ist vor über 20 Jahren aus Syrien nach Deutschland gekommen. Schon in ihrer Heimat war sie Hebamme. Sie beobachtet, dass es gerade viele Kolleginnen mit ausländischen Wurzeln nicht leicht haben, hier zu arbeiten.
Die machen so schwer Anerkennung. Ich kenne jetzt 3 Hebammen. Sie kommt aus, eine aus Iran, 2 aus Syrien. Sind seit langer Zeit hier in Deutschland, mehr als 7 Jahre. Du hast das vergessen, du hast das. Obwohl kann man einfach schauen, was die eine Prüfung machen und kann man versuchen, die gewinnen, ne? Weil wir brauchen die Hebamme. Meistens wir brauchen von Ausländern, weil wir haben so arabisch andere Leute, die kennen nicht die Sprache.
Nadja kann auch Arabisch, ist empathisch und engagiert. Delia Erdem ist zum ersten Mal schwanger. Sie hat über eine Nachbarin von Nadja Hassan erfahren. Die ist zwar kein Ersatz für den Frauenarzt, kann aber gut zuhören und mit viel Erfahrung weiterhelfen.
Diese Angst, die viele Frauen in der Schwangerschaft haben, weil der Körper sich auf etwas Neues umstellt, ist nun mal unbekannt. Das nimmt sie einem schön weg. Sie nimmt sich oft mehr Zeit, als sie hat. Also manchmal kommt sie an Tagen, wo sie eigentlich nicht arbeiten sollte, sogar da.
Ja, ich mache am Wochenende auch. Leider, ich muss auch über mich denken, aber ich bin eine Person, ich gebe, ich denke nicht auf mich.
Kein Wunder also, dass sie ihre Frauen manchmal sogar noch extra zum Thema Stillen berät. Bei ihren 3 eigenen Kindern hat sie die Hilfe schmerzlich vermisst. Insgesamt ein langer Tag für Nadja Hassan.
Haushalte zu Hause, es ist für mich Katastrophe. Mein Mann hilft mir, Gott sei Dank. Manchmal kommt die Putzfrau, das reicht.
Wahrscheinlich eine gute Arbeitsteilung, denn Nadja Hassan und das Hebammenmobil, das ist eine echt gute Kombi.
Das erste Hebammenmobil im Ruhrgebiet. Jetzt wollen wir noch auf eine Methode zu sprechen kommen, die eine Geburt sehr erleichtern kann und von der Sie vielleicht noch nie gehört haben. Hypnobirthing. Isabel Suckert ist Hebamme und Hypnobirthing-Trainerin. Frau Suckert, Hypnobirthing, das klingt nach Hypnose. Was ist das für eine Methode?
Ja, erstmal hallo. Es geht um eine sehr mentale Geburtsvorbereitung, die Paare in 12 Stunden erlernen, die sich meistens auf 4 oder 5 Termine aufteilt. Und da gibt man den Paaren einfach verschiedene Entspannungstechniken an die Hand, die auch die ganze Schwangerschaft üben sollen. Und es geht darum, dass sie mit der Zeit einfach mit diesen Methoden lernen, sich selbstständig in einen hypnotischen Zustand zu versetzen und durch das Üben das dann gut in die Geburt mitnehmen können und dadurch einen entspannten Zustand in der Geburt erreichen können.
Aber es ist eigentlich eine Meditationsform oder es ist niemand anderes, der einen hypnotisiert, sondern man guckt ganz genau in sich rein.
Ja, genau. Also die bekommen Audiodateien und mit denen üben sie einfach, dass sie sich tief entspannen und letztendlich dadurch diesen hypnotischen Zustand erreichen können. Genau.
Und wie lange muss man da in der Regel üben, damit das auch wirklich gut wirkt in so einer Extremsituation wie eine Geburt?
Also die Kurse sollten die Paare zwischen der 20. und 34. Woche besuchen. Und das ist auch immer die Frage an mich, nehme ich jetzt den Kurs früher oder den Kurs später, wenn es gerade so reinpasst. Und das, finde ich, müssen die Paare immer selbst entscheiden, ob sie früh das Üben anfangen. Dann können sie natürlich etwas länger hinten raus üben. Oder ob sie viele Sachen vielleicht dann aus dem Kurs noch präsenter haben, weil man eben dann erst fertig geworden ist damit. Das ist ein bisschen abhängig. Und da muss man natürlich auch immer schauen, gibt es in der Gegend überhaupt gerade einen Kurs, der da passend stattfindet, und muss man manchmal einfach das nehmen, was angeboten wird.
Sie kennen nun beide Formen, normale und Hypnobirthing-Geburten. Wie fällt der Vergleich aus?
Also die Frauen, die Hypnobirthing praktizieren, sind schon sehr gut auf die Geburt vorbereitet. Die haben sich als Paar, ist immer ein Paarkurs übrigens, Gedanken gemacht, wie sie ihre Geburt gestalten wollen. Und brauchen dann oft eigentlich recht wenig, weil die so gut vorbereitet sind. Da reicht es einfach oft, als Hebamme anwesend zu sein und das ein oder andere unterstützende Wort vielleicht, aber die können das eigentlich in der Regel sehr gut. Und Frauen, die sich gar nicht auf die Geburt vorbereitet haben, also die auch keinen herkömmlichen Geburtsvorbereitungskurs besucht haben, empfinde ich in der Geburtshilfe oft als schon schwieriger, weil dieses, ja, ich gehe da hin und dann machen die schon mal. Und das ist oft wirklich schwierig, wenn man natürlich jemanden trifft, der da engagiert ist und gut zurechtkommt und gerade einfach auch Zeit für einen hat, mag das wohl wirklich sehr gut funktionieren für diese eine Frau. Aber wie wir ja vorher schon gehört haben, ist einfach personell oft sehr schwierig und ist man nicht immer in einer 1-zu-1-Betreuung und auch oft eben allein im Kreißsaal. Und da kann einem das Hypnobirthing eben sehr helfen, weil die Frauen sehr viel Vertrauen in sich und ihre Geburt und in ihr Baby haben.
Und generell würde ich jetzt mal zusammenfassend aus all dem, was wir gehört haben, sagen, dass es ganz wichtig ist, dass die Frauen diesen ganzen Geburtsprozess nicht so aus der Hand geben, sondern selbst die Regie führen.
Ja, das finde ich als extrem wichtig. Gerade die Frauen, die eben nicht entbinden, sondern gebären, die das selbstständig tun, einfach ihr ganzes Leben davon profitieren. Das Gefühl habe ich definitiv, ja.
Da machen Sie einen Unterschied zwischen dem Entbinden und dem Gebären?
Ja, unbedingt. Also das Entbinden ist was Passives, das lasse ich machen. Und deswegen versuche ich auch wirklich konsequent vom Ich habe geboren zu sprechen oder Du hast geboren zu sprechen, weil das ist einfach was Aktives, was die Frau gestaltet, was die Frau tut, und das tut sie ja auch. Genau.
Wir haben ja auch von den Gewalterfahrungen und Geburtstraumata gehört, die gar nicht so selten sind, wie man das sich wünschen würde. Wäre Hypnobirthing da auch eine Antwort?
Definitiv können die Frauen dem, dass sie sich dem, was in der Klinik passiert, entgegenwirken. Die bereiten sich gut vor, die möchten, dass man ihnen auf Augenhöhe begegnet, die möchten, dass man einfach gut mit ihnen kommuniziert, und die fordern das einfach, glaube ich, anders ein, weil die da vorbereitet sind. Und das heißt nicht, dass man, wenn irgendwas medizinisch notwendig sein sollte und das wirklich einen Grund hat, dass die da zu allem Nein sagen. Das soll auch in den Kursen gar nicht so rüberkommen, aber definitiv sind die selbstbestimmter und positiver auf die Geburt vorbereitet, ja.
Wir alle kennen ja die üblichen Darstellungen von Geburten in Film und Fernsehen, und die sind ja sehr stereotyp. Die Frau liegt da meistens in dieser toter Käferposition auf dem Rücken, meistens schreiend, bekommt vielleicht noch Anweisungen vom überforderten Mann an ihrer Seite, sie solle ruhig atmen und pressen. Was vermittelt sich da für ein Bild von Geburt, und was hat das überhaupt mit der Realität zu tun?
Also das hat mit der Realität ja oft sehr wenig zu tun. Das vermittelt aber einfach ein falsches Bild von Geburten, und das kommt auch an, und das höre ich auch von den Frauen einfach, dass sie das sehen und dass sie gar keine Ahnung haben, dass auch andere Geburtspositionen möglich sind als die Rückenlage, und dass das ja wohl viel sinnvoller wäre, in einer aufrechten Gebärposition zu sein. Also das ist einfach sehr, ja, schlecht eigentlich von der Filmindustrie oft dargestellt.
Aber es gibt fast keine anderen Bilder in normalen Filmen, oder?
Mir wäre noch fast keins untergekommen. Ich muss immer nämlich schmunzeln, wenn ich sowas sehe und denke mir, ja, okay, gut.
Da wäre Hebammenberatung mal wirklich wichtig. Das ist nochmal ein neues Berufsfeld, was sich da eröffnet. Isabel Suckert, Hebamme und Hypnobirthing-Trainerin, vielen Dank. Schwere Geburt, was Hebammen und Mütter verdienen. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Wenn Sie noch mehr über das Studium der Hebammenwissenschaft wissen möchten, dann gibt es auch dafür noch einen Podcast. Zwischen Kreißsaal und Hörsaal heißt er, das Studium zur Hebamme, eine Reportage von MDR aktuell. Zu finden? In der ARD Audiothek, genauso wie unsere Tagsendungen generell. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Tag.
Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.